Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Aus dem inoffiziellen Krieg in den ostukrainischen Separatistengebieten ist letzte Woche ein offizieller, landesweiter geworden. Bomben fallen auch auf die Millionenstadt Charkiw. Russische Truppen rücken aus dem Donbass auf die einstige Hauptstadt der Ukraine zu. Im Jahr 2018 reiste Katrin Hillgruber nach Charkiw, um die Stadt und ihre sowohl russisch wie ukrainisch sprechende Literaturszene vorzustellen. Der Schatten des Krieges heißt ihre Sendung, und gemeint war der nicht erklärte Krieg seit 2014. Nun erinnert das Feature daran, dass die Stadt seit Tagen zerbombt wird und ihre Menschen sterben.
Überall in Charkiw, russisch Charkow, zeigt sich ein auffallender Formwille. Im Zwischengeschoss der Metrostation, historisches Museum, versieht eine Angestellte in blauer Uniform mit Käppi ihren Dienst. Wenn sie nicht hinter einem extraterrestrisch anmutenden runden Silbertresen mit blauen Zierstreifen sitzt, zieht sie sich in ein Kabuff in der Marmorwand zurück. Der Eingang zu diesem Dienstraum gleicht einem Bullauge. Charkiw erhielt im Jahr 1975 als sechste Stadt der Sowjetunion eine U-Bahn mit drei Linien: Rot, Grün und Blau. Die Metrostationen in der nach Kiew zweitgrößten ukrainischen Stadt sind zwar nicht so prächtig gestaltet wie jene Kathedralen der Mobilität in Moskau oder St. Petersburg, doch sie prunken mit gediegener Eleganz, etwa wenn es mit der roten Linie zur Station Traktorni-Zavod geht, der 1931 gegründeten berühmten Traktorenfabrik mit angeschlossenem Wohnviertel. Der aus der Westukraine stammende Schriftsteller Juri Andruchowitsch beschreibt in seinem kleinen Lexikon intimer Städte diverse Besuche in Charkiw.
Die Hauptstadt der mythischen Arbeiterukraine bleibt sich treu. Beeindruckte mit postindustriellen Ruinen in unmittelbarer Bahnhofsnähe. Diese städtische Landschaft musste einfach zur Geburtsstätte von Punk, Poesie der Verzweiflung und proletarischer Melancholie werden. Charkiw ist authentisch. Ein tragisches Museum, in dem man alles anfassen darf. Nur, dass dabei immer etwas an den Händen kleben bleibt.
Die grüne Metrolinie führt zur Station Architektura Beketowa. Von dort ist es nicht weit zur Darwinstraße, die wie ein Freilichtmuseum für den überschießenden Einfallsreichtum des Jugendstils aussieht. Haus Nummer 7 aus rotem Backstein wirkt wie eine kleine Trutzburg, bewacht von einem geflügelten Krieger mit Schild und Schwert. Das cremefarbene Haus Nummer 8 wird von einer Armada griechischer Säulen getragen, während die zierliche Nummer 9 mit ihrem keck geschwungenen grauen Blechdach seit mehr als 100 Jahren Optimismus versprüht. Von den Fassaden dieser Straße, in der die Architektenkammer ihren Sitz hat, schwärmt auch der aus der Westukraine stammende Schriftsteller Juri Andruchowitsch in seinem kleinen Lexikon. Darin schildert er einen Stadtrundgang mit dem greisen Charkiwer Futuristen Volodymyr Hajajew. Als einer der wenigen aus dem Künstlerkreis um Michailo Semenko überlebte er die stalinistischen Säuberungen in den 30er Jahren.
Herr Volodymyr führte uns durch seine verschlungenen Erinnerungen. Es gefiel mir, dass er Semenko Sem nannte, dass er Pläne bei sich trug, die er mit verschiedenfarbigen Buntstiften selbst gezeichnet hatte. Straßen, Kneipen, die Anordnung der Tische in längst geschlossenen und repressierten Redaktionen. Eine Elektronikfirma ließ uns in das Gebäude, das inzwischen ihr gehörte. Auf dem Platz der Verfassung, früher Michaelsplatz, dann noch irgendwie anders, vor den unerwarteten Jugendstilfassaden von Wassil Kritschewski, schlossen wir uns zu einem engen Kreis zusammen. Es war windig und durchdringend. Das kommt vor, wenn du plötzlich die Berührung von etwas spürst, das viel größer ist, als du es dir hast vorstellen können.
Nicht nur in den U-Bahn-Stationen erblickt man perfekte Rundungen, auch überall sonst im Straßenbild der großzügig angelegten Millionenstadt, ganz im Osten der Ukraine, 40 Kilometer südlich der russischen Grenze. Anders als die ewige Konkurrentin Kiew wurde Charkiw nicht im Mittelalter gegründet, sondern geht auf das Zeitalter der Kosaken im frühen 17. Jahrhundert zurück. Von der großen Stadt des Südens sprach Iwan Bunin, während ihr der Dramatiker Anton Tschechow eine recht defätistische Reiseanekdote namens »Tod in Charkow« widmete.
Ich bin in Charkow. Ich kann gegen die mich jetzt beherrschende Stimmung nicht ankämpfen. Und es würde auch über meine Kräfte gehen. So habe ich denn beschlossen, dass meine letzten Lebenstage wenigstens in formaler Hinsicht einwandfrei sein sollen. Wenn meine Stellung zu meiner Familie eine falsche ist, was ich selbst ganz klar erkenne, so will ich mir Mühe geben, zu handeln, wie sie es wünscht. Soll ich nach Charkow, so fahre ich nach Charkow. Und außerdem bin ich in letzter Zeit so gleichgültig gegen alles geworden, dass es mir wirklich ganz egal ist, wohin ich reise. Nach Charkow, Paris oder Berditschew.
Den größten Aufschwung erlebte Charkiw einige Zeit nach Tschechows Besuch von 1919 bis 1934 als Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik. Die meisten der kühn gewölbten Eckhäuser, aber auch die riesige Hauptpost mit ihren Miniaturbalkonen für Brieftauben stammen aus den 20er und frühen 30er Jahren, der Hochphase des Konstruktivismus. Sie zeugen vom unbedingten Optimismus ihrer Erbauer, meint Juri Andruchowitsch.
Das ist die Hauptstadt der frühen Sowjetukraine und diese phänomenale Kultur und Poesie der 20er Jahre, sie ist untrennbar mit Charkiw verbunden.
Die junge Deutsche hingegen, die Marion Poschmann in ihrem Schwarz-Weiß-Roman aus dem Jahr 2005 in den Ural entsendet, hat während einer grotesken Liebesszene einen eher bedrohlichen Eindruck von dieser Architektur, die in der gesamten Sowjetunion verbreitet war.
Rund und konvex, in Fischaugenperspektive drehten sich die Wände. Durchtränkte Wände, die die 20er und 30er Jahre ausdünsteten, Hochhauskomplexe und Lagerhallen, Kommunalwohnungen und öffentliche Gebäude im Stil der neuen Sachlichkeit. Die ganze russische Architektur mit ihrem drückenden Idealismus wölbte sich um uns und ich schloss die Augen.
Marion Poschmann und Juri Andruchowitsch kamen mit anderen Autoren nach Charkiw, um dort eine Brücke aus Papier zu errichten. So hat Verena Nolte, Geschäftsführerin des Münchner Vereins Kulturallmende, ihr seit 2015 bestehendes ukrainisch-deutsches Austauschprojekt getauft. Von Lemberg aus, ganz im Westen des Landes und dem zentralukrainischen Dnipro, wo einst unter strengster Geheimhaltung sowjetische Raketen produziert wurden, ist die Brücke aus Papier immer weiter in den Osten gezogen und soll demnächst sogar nach Mariupol führen, unweit der von pro-russischen Separatisten besetzten Gebiete. Auch in Charkiw ist die nahe Front des inoffiziellen Krieges im Donbass allgegenwärtig. Die Lyrikerin Ljubow Jakimtschuk weiß das nur allzu gut, da ihre ukrainischsprachige Familie aus dem umkämpften Gebiet fliehen musste. Überraschten auswärtigen Besuchern empfiehlt sie leicht schnippisch, sich ein Taxi zur Front zu nehmen. Ihr befreundeter Kollege Sergei Jadan zeigt Verständnis.
Na ja, 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 das ist die heutige Situation. Heute bei uns alle Diskussionen sind sehr emotional. Und alle Literaturlesungen natürlich. Das ist eine sehr spezifische Atmosphäre. Natürlich, das entwickelt aus dieser Kriegssituation. Ich sehe die ganze Zeit bei allen Lesungen, dass die Leute sind mit sehr offenen Emotionen. Ja, und das ist eine spezifische Situation. Das ist, verstehen Sie, natürlich, das ist sehr schwer, ja, und das ist nicht besonders gut, dass die Leute so reagieren an Literatur. Aber aus anderer Seite, wir müssen verstehen, dass heute in der Ukraine Literatur hat auch therapeutische Ausgabe. Sie ist sehr wichtig für viele Leute. Nicht nur Literatur, sondern auch Musik, Theater, Kino. Für die Leute, das ist Therapie.
Charkiw ist traditionell ein Ort der Industrie, der Architekten und eben auch der Dichter. Wie schwärmte doch Wladimir Majakowski?
Die Hauptstadt. Und ich sehe, wie hinter der Hauptstadt noch eine Hauptstadt wächst, aus der unermesslichen Kraft der Union. Wo einst die Krähen kreischend über dem Aas kreisten, ist nun im Netz der Eisenbahn verwoben hauptstädtisch, pulsierend, das ukrainische Charkow. Lebendig und arbeitsam. Aus Stahlbeton.
Während in den 1920er Jahren unter Lenins Primat der neuen ökonomischen Politik verstärkt Schwerindustriekombinate angesiedelt wurden, schlug sich diese Aufbruchstimmung auch im Stadtbild nieder. Das gewagteste aller Bauwerke ist die atemberaubende Zentrale der staatlichen Industrie in Charkiw, abgekürzt Gosprom, auf Ukrainisch Deshprom. Der zerklüftete weiße Palast liegt an einem der größten Plätze Europas und zählt nicht weniger als 4.500 Fenster. Im Zweiten Weltkrieg wollten ihn die deutschen Besatzer sprengen. Sie hatten Charkiw zwischen Oktober 1941 und August 1943 in ihrer Gewalt, bedrohten die Einwohner mit dem Hungertod und erschossen tausende Juden in einer nahegelegenen Schlucht. Nach dem Krieg rückten die Sowjets mit Sprengstoff auf dem riesigen Freiheitsplatz an, doch der gewaltige Monolith aus Stahlbeton widersetzte sich weiterhin seiner Zerstörung. Nun gilt die Deshprom-Zentrale als Wahrzeichen der Stadt. Die Bauarbeiten am multiplen Wolkenkratzer unter Leitung eines Leningrader Architektenkollektivs beobachtete 1925 der amerikanische Romancier Theodore Dreiser.
Es waren mehrere Räume architektonischen Plänen und Zeichnungen von Gebäuden gewidmet, die sich gerade in Charkow im Bau befinden, sowie auch Entwürfe für die Zukunft. Hier ist eine Stadt, die wunderbare Träume träumt. Dieses neue Gebäude ist nur das erste von vielen, welches um einen Hof gebaut werden soll. Eines davon soll der Hauptsitz der Regierungsbehörden sein. Die Zeichnung des gesamten Projektes ergibt wirklich ein schönes Bild. In 10 Jahren kann man sich leicht vorstellen, ein zukünftiges ukrainisches Chicago hier in Charkow zu haben.
Theodore Dreiser war, das zeigt die von Darek Sabara herausgegebene Anthologie in der Reihe Europa erlesen, des Visa Verlags, einer der wenigen westlichen Besucher von Charkiw. Vielen Auswärtigen fiel und fällt die große Zahl der Studenten auf. Die Stadt verfügt noch heute über nicht weniger als 42 Hochschulen und galt als eine jener russischen Provinzialstädte, in denen zur Zarenzeit am meisten in die Bildung investiert wurde. Die in Charkiw geborene Literaturwissenschaftlerin Tanja Saharchenko ist ihrer Heimatstadt ideell treu geblieben, auch wenn sie dort nicht mehr wohnt. Sie befasst sich an der Universität von Oslo mit Traumatheorie und zeitgenössischer ostukrainischer Literatur. Ein Thema, das seit der russischen Annexion der Krim unvermindert aktuell ist.
Until I started, I don't think I truly knew it. You know, it was like, oh, my city, my street.
Bevor ich mit meiner Studie begann, wusste ich kaum etwas über die hiesige Szene. Ich dachte mir, es ist meine Stadt, es sind meine Straßen. Und erst als ich mit der ukrainischen Literatur zu arbeiten begann, erkannte ich, wie unglaublich viel sie zu bieten hat. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es sich bei Charkiw um einen der wichtigsten kulturellen und literarischen Brennpunkte handelt. Es gibt die Theorie der zwei Ukrainen und viele sagen, der Westen sei die wahre Ukraine und diese Region hier nicht. Aber die ukrainische Identität wurde durch die hiesige Universitätsgründung und die Romantik entwickelt. Charkiw hat einen riesigen Beitrag zu dem geleistet, was die heutige Ukraine ausmacht. Und darüber möchte ich sprechen und schreiben.
Auch der entscheidende Bruch im literarischen Leben Charkiws ist mit einem architektonisch bemerkenswerten Haus verbunden, dem Schriftstellerheim Slovo. Slovo heißt auf Ukrainisch Wort und schreibt sich mit einem kyrillischen C. Die Gestalt dieses Buchstabens inspirierte die Architekten, das Haus der Schriftsteller in Form eines gebogenen Cs zu errichten. Im November 1930 fand dort der Internationale Kongress der proletarischen Schriftsteller statt. Unter den rund 100 Delegierten waren so illustre Gäste wie Romain Rolland oder Louis Aragon. Die ukrainischen Konferenzteilnehmer ließ Stalin wenige Jahre später fast alle liquidieren, darunter die sozialistischen Futuristen um ihren Wortführer Michailo Semenko. Ende der 1920er Jahre hatte er mit seinen Freunden Michailo Boychuk, Les Kurbas oder Mikola Serov rund um Charkiws beliebte Sumska-Straße den Zirkel Literatur-Jahrmarkt begründet. Beeindruckt von Wladimir Majakowski verfasste der unermüdliche Gründer futuristischer Organisationen und Zeitschriften Semenko wortschöpferische, kaum übersetzbare Bildgedichte sowie mehrere Manifeste.
Der Querofuturismus in der Kunst propagiert die Schönheit der Suche, den dynamischen Flug. In der Kunst liegen Ziel und Vollendung in der Suche selbst. Der Querofuturismus verneint jegliche Form des Abgeschlossenseins und hört dort auf, Kunst zu sein, wo in ihm der Kanon, der Kult der Zufriedenheit und Anbetung beginnt. Das Fehlen des Kults ist sein Kult.
Mit Schaudern blicken Sergei Jardin und sein Übersetzer Juri Durkot auf das Schriftstellerheim Slovo, dessen Schönheit nicht ohne die Erinnerung an den Terror wahrgenommen werden kann.
Also ich glaube, das ist Geschichte, dieses Haus ist Geschichte. Aber auf der anderen Seite entsteht aus der Interpretation der Geschichte aus die Zukunft.
Мені подобається, що українське суспільство зараз намагається якось по-справжньому цікавитися своєю історією.
Und mir gefällt eigentlich, dass die ukrainische Gesellschaft heute versucht, sich mit ihrer Geschichte zu befassen.
Скажімо, зараз з'явився фільм, документальний фільм про будинок слова.
Es wurde vor kurzem auch ein Dokumentarfilm über dieses Haus gedreht.
Для нас, харків'ян, ну, будинок слова це такий дуже важливий об'єкт пам'яті, об'єкт історії.
Für uns in Charkiw ist dieses Haus wirklich ein ganz wichtiges Objekt für Erinnerung, für Geschichte.
Але він не так надихає, як скоріше застерігає.
Aber das ist vielleicht keine Inspiration, sondern eine Mahnung.
Все-таки це, ну, дуже драматичне, трагічне місце.
Es ist wirklich ein sehr tragischer Ort, ein sehr dramatischer Ort.
Auch die in Kiew lebende Oksana Sabuschko beschäftigt dieser Ort der ausgelöschten Hoffnungen. Sie sieht in ihm eine Keimzelle der originär ukrainischen Literatur.
There's been a lot of, I would say, a special branch of Ukrainian literature called Kharkiv texts.
Es gab durchaus eine eigene, wenn man so sagen will, ukrainische Gattung von Kharkiv-Texten in den 1920er Jahren. Das war diese kurze Periode vor Stalin, als die Sowjetunion noch als Vereinigung unabhängiger Staaten gelten konnte. Kharkiv war damals die Hauptstadt der neuen, zwar kommunistischen, aber eben ukrainischen und noch unabhängigen Republik. Wir nennen das die kurze Renaissance, denn alle Eliten jener Zeit wurden durch die stalinistischen Säuberungen ausradiert, beginnend mit dem Jahr 1930. Der Untergang war fast vollständig. Nur sehr wenige Persönlichkeiten des Kulturlebens haben überlebt. In dieser Zeit war Kharkiv die Hauptstadt der ukrainischen und, erlaube ich mir zu sagen, osteuropäischen Avantgarde.
That was a period when when Kharkiv was the capital of the Ukrainian and, I dare say, Eastern European vanguard.
Durch Romane wie Feldstudien über ukrainischen Sex und Museum der vergessenen Geheimnisse zählt Oksana Sabuschko zu den wichtigsten literarischen und kunstphilosophischen Stimmen ihres Landes. Wie fast alle Ukrainer hat sie Familienmitglieder durch politische Gewalt verloren.
I do have my personal story connecting me with Kharkiv. Two of my grand uncle, my grandmother's brothers.
Ich habe eine persönliche Beziehung zu Kharkiv. Zwei meiner Großonkel, die Brüder meiner Großmutter, wurden hier im Gefängnis von Kharkiv erschossen, 1934. Das war die erste Welle der Säuberungen, bei der die ukrainische Intelligenzia ausradiert wurde, die alte bildungsbürgerliche Schicht. Meine Onkel gehörten zu einer Aufklärungsbewegung namens Prosvita. Und das ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man an einen Ort kommt, wo Mitglieder der eigenen Familie, die man zwar nicht persönlich gekannt hat, von denen die Mutter und Großmutter jedoch erzählt haben, umgebracht wurden. Das ist Teil unserer nationalen Geschichte und jeder hier kann von einem ähnlichen Schicksal berichten.
Für Oksana Sabuschko trägt der Konflikt mit Russland zu einer Revitalisierung der ukrainischen Kultur bei.
So it is not the first hybrid war that we are having with Russia on the memory of the living, our grandfathers and grand-grandfathers.
Es ist nicht der erste hybride Krieg, den wir mit Russland haben, wenn wir an das Verschwinden unserer Großväter und Ur-Urgroßväter denken. Aber paradoxerweise hat der Krieg dazu beigetragen, diese historische Erinnerung wachzurufen, welche die sowjetischen Bolschewisten komplett ausradieren wollten. So stellt sich jetzt heraus, dass die russische Propaganda und die russische Invasion einen völlig gegenteiligen Effekt haben. Sie tragen dazu bei, unsere kulturelle Identität und die Unabhängigkeit unserer kulturellen Einrichtungen zu stärken. Es ist eine hochinteressante Zeit, die wir durchleben, aber niemand sagt, dass es einfach ist.
Well, very interesting period to live through. Nobody is saying it's easy.
Da, wo keine Aprikosen mehr wachsen, fängt Russland an. So ergreifend schlicht definiert die Lyrikerin Ljubow Jakimtschuk ihre persönliche Abgrenzung vom östlichen Aggressor. In ihrem patriotischen Langgedicht »Die Aprikosen des Donbass« überblendet sie das Gesicht ihres Vaters mit den blau-gelben Nationalfarben.
Вугілля обличчя із очима морськими синіми та з волоссям жовтим ляним, трохи вилиняним.
Mit meerblauen Augen und flachsgelben Haaren, leicht verblichen. Das ist keine Flagge. Das steht im Schacht, bis zu den Knien im Wasser. Mein Vater. Er ist ein Mann und kennt keine Tränen, wie es so schön immer heißt. Die Furchen in seinen Backen hat der Schacht gegraben. Und mit der Kohle aus Vaters Gesicht brennen im Donbass die Öfen.
Ljubow Jakimtschuk beschäftigt sich intensiv mit dem Schicksal des ermordeten Futuristen Michailo Semenko. Wenn sie über ihn Vorträge hält, werden die Ängste der jungen Dichterin spürbar. Ihre ukrainischsprachigen Eltern sind aus dem Donbass geflohen und leben nun in Semenkos Geburtsort. Sergej Jardan wiederum hat über Semenko promoviert.
Mir gefällt, dass heute Semenko und andere ukrainische Futuristen, das sind nicht die Dichter für Dichter, ja, sondern sie sind die Dichter für breite Auditorium. Ja. Es sind viele Bücher von Semenko. Mir gefällt das, weil meiner Meinung nach, das ist ein sehr wichtiger Dichter für die ukrainische Poesie. Sehr wichtiger, hat sehr, sehr, sehr viel Innovation gemacht, hat seine personale Literaturrevolution gemacht. Ja.
Oksana Sabuschko sieht mit Freude und Genugtuung, dass ihre jüngeren Kollegen einen Bogen zur verschütteten Tradition der Charkiwer Moderne schlagen, zur sogenannten exekutierten Renaissance. Den Begriff prägte der polnische Literaturwissenschaftler Jerzy Giedroycz.
Along with these Orwellian non-persons, so to speak.
Zusammen mit diesen Personen, deren Schicksal jahrzehntelang totgeschwiegen wurde, sind auch die Charkiwer Texte verschwunden. Und erst jetzt, nach 20 Jahren der ukrainischen Unabhängigkeit, kommen sie wieder in Gebrauch. Namen wie Mikolaj Wiklowaj, der führende Kopf der Charkiwer literarischen Avantgarde mit seinen Erzählungen und Romanen, oder der ukrainische Dichter Michailo Semenko. Das erklärt übrigens die Popularität von Sergej Jardan. Nach 70 Jahren des erzwungenen Schweigens tauchte er in den 90er Jahren als originärer Charkiwer Dichter auf.
He came up as strictly Charkiw author with the Charkiw identity.
Insbesondere die Charkiwer Lyriker beziehen sich auf den ukrainischen Futurismus, der in sowjetischen Literaturgeschichten kaum vorkam. So haben Julia Stachivska und Oleg Kozarev eine Anthologie der Lyrik der ukrainischen Avantgarde 1910 bis 1930 herausgegeben. Aber lässt sich die Auslöschung der ukrainischsprachigen Elite unter Stalin wirklich mit der heutigen Bedrohungslage vergleichen, wie es Ljubow Jakimtschuk mit dem Verweis auf Semenkos Schicksal tut? Dieser Standpunkt erscheint zwar verständlich, aber allzu emotional. Die Literaturwissenschaftlerin Tanja Saharchenko versachlicht die Debatte über den russisch-ukrainischen Sprachenstreit. Sie betrachtet die Konkurrenz als ein konstitutives Element der Stadtgeschichte.
This has always been a huge cultural hub.
Charkiw war immer ein kultureller Mittelpunkt. Eine Generation nach der anderen ist hier herangewachsen und hat in verschiedenen Sprachen geschrieben. Es gab immer viele Namen, die hier eine bedeutende Rolle gespielt haben. Bei der Stadtgründung von Charkiw gab es eine Sprachenvielfalt. Auch Gregorius Govoroda, dessen Denkmal wir gestern gesehen haben, benutzte viele Sprachen, zwischen denen er wechselte. Danach gab es eine russophone und eine ukrainische Periode. Nach der Auslöschung der ukrainophonen Literatur durch die Russen erlebten die russischsprachigen Autoren einen Aufschwung. Und nun ist es erstmals seit Skovorodas Zeiten so, dass beide Sprachen koexistieren und einen gleichweiten Abstand zu Kiew wie zu Russland haben. Das ist wichtig.
Seit im Winter 2013-14 Gegner und Befürworter des Maidan in seiner Heimatstadt Charkiw aneinander gerieten, engagiert sich Sergei Jadan für eine pro-westliche Ukraine und gegen die pro-russischen Separatisten im Donbass. Der 43-Jährige begleitet Hilfskonvois in das umkämpfte Industriegebiet von der Größe des Saarlandes. Er veranstaltet Literaturfestivals und gibt Benefizkonzerte mit seiner Band Zubaki v Kosmosi, Hunde im Kosmos. In Shadans Büchern wie Die Erfindung des Jazz im Donbass und Warum ich nicht im Netz bin, treten Tagebucheinträge neben lyrische Momentaufnahmen. Alle diese Texte stellen Versuche dar, den Einbruch des Krieges und die plötzliche Anwesenheit des Todes zu begreifen. Shadans jüngster, in der Ukraine lang erwarteter Roman, Internat, schildert die dreitägige Winterreise des Lehrers Pascha durch das Konfliktgebiet im Donbass. Er greift die Ereignisse am Eisenbahnknotenpunkt der Stadt Debaltseve auf, um den im Januar 2015 heftige Kämpfe entbrannten. Der Ort liegt genau in der Mitte zwischen den selbstproklamierten Volksrepubliken von Donetsk und Luhansk.
Ja, das auch für mich war sehr, sehr schwer und wichtigste Frage, wie kann man über den Krieg schreiben? Ich habe für mich selbst diese Frage erst einmal noch in 2014 gestellt. Ja, und ich probierte noch 3 Jahre vor, etwas über den Krieg zu schreiben, aber das war nur Poesie, Lyrik und kleine Prosa. Für mich war sehr wichtig, etwas groß zu schreiben. Ja, ich habe dieses Buch als Drehbuch geschrieben.
Sergei Jadans Übersetzer Juri Durkot ergänzt:
Sergei schildert hier den Tod, ohne die Toten zu zeigen, also sozusagen nicht auf naturalistische Art und Weise. Es gibt tote Hunde, es gibt tote Kühe, aber eigentlich keine toten Menschen. Das ist metaphorisch natürlich auch sehr stark geprägt, aber eine Leiche wird nicht gezeigt.
Die Sprachen trennen Charkiws Schriftsteller nicht. Bei ihren Lesungen wechseln sich Ukrainisch und Russisch munter ab. Ein beliebter Treffpunkt ist das sogenannte Theater im Haus der Schauspieler, wiederum eine Perle des Konstruktivismus mit heftigem Mustermix im Foyer. So nah die Front des erklärten Krieges auch sein mag, wenn man dem Dichter Oleg Kozarev zuhört, wie er enthusiastisch Der Tanz der Anzüge vorträgt, vermengt sich die Freude am poetischen Wortspiel mit jenem kühnen Schwung, der Charkiw oder Charkow berühmt gemacht hat.
Wie tanzt die gewaschene Wäsche im Wind? Schwarz und weiß. Schwarz und weiß. Und wie die ersten Gewächse aus der Erde die Hände recken, als ob sie den Rhythmus klatschen sollten. Schwarz und weiß. Schwarz und weiß. Wie eine Katze und eine Elster, 2 Spötter, die einer den anderen immer zu necken auf 2 Zweigen. Nicht schwarz, nicht weiß. Wie der Soldat, der auf der Bank sitzt, nicht hierhin schaut und nicht dorthin, sondern ins Nirgendwo. Wo der Tanz der Anzüge immer noch weitergeht, vor dem Hintergrund eines Gewitterhimmels.
Der Schatten des Krieges. Die Literaturszene im ukrainischen Charkiw von Katrin Hillgruber. Einer Sendung aus dem Jahr 2018, die daran erinnert, dass die Stadt seit Tagen zerbombt wird und ihre Menschen sterben. Es sprachen Robert Bayer, Stefanie Eid und Bettina Hoppe. Ton Martin Eichberg. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Jörg Plath.